Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Die Spitze des Eisbergs. Was ist ein Jahr nach der evangelischen Missbrauchsstudie geschehen? Der Papst als Frauenförderer. Erstmals wird eine Frau Leiterin eines Vatikanministeriums. Und unser Sonntagsthema. Wir versuchen ein Lob der leisen Töne. Es war eine Art Liebeserklärung an Hessen und an die Hessen-Nassauische Kirche, mit der Christiane Tietz im vergangenen September die Herzen der EKHN-Kirchensynode eroberte. Mit großer Mehrheit wurde sie damals zur neuen Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gewählt. Als Nachfolgerin von Volker Jung, der Ende Dezember in den Ruhestand gegangen ist. Am heutigen Sonntag wird Christiane Tietz in einem Gottesdienst in der Wiesbadener Lutherkirche feierlich in ihr neues Amt eingeführt. Lothar Bauer-Ochse stellt sie vor.
Die Theologieprofessorin aus dem fernen Zürich hat schon bei ihrer Wahl gezeigt, dass sie sich mit großer Leidenschaft in der Kirche einbringen will.
Ich bin, solange ich mich erinnern kann, kirchliche Theologin. Das heißt, ich will das, was ich theologisch denke, einbringen für die Kirche. Ich möchte für die Kirche da sein. Ich lebe in der Kirche. Ich engagiere mich in der Kirche.
Christiane Tietz verdankt diese kirchliche Prägung schon ihrer Kindheit in der Bergkirchengemeinde in Frankfurt-Sachsenhausen.
Ich bin hier immer in den Kindergottesdienst gegangen. Ich bin hier oben auf dem Sachsenhäuser Berg aufgewachsen. Ich weiß noch, wie heute eigentlich, wie wir an dieser Friedhofsmauer entlang gegangen sind. Und die Glocken haben geläutet und haben gesagt, beeilt euch, gleich geht der Kindergottesdienst los. Und mir hat es damals unglaublich Eindruck gemacht. Also der ganze Raum hat mich irgendwie zur Ruhe gebracht, aber mich auch spüren lassen, dass Gott größer ist als ich. Und wir haben die Lieder, die wir gesungen haben, es waren ganz normale Gesangbuchlieder, haben sich mir ganz tief eingeprägt.
Kirchenpräsidentin zu werden stand allerdings nicht auf dem Karriereplan der Christiane Tietz. Lehrerin wollte sie werden, studierte Mathematik und Theologie. Beides passt für sie gut zusammen. Auch bei der Theologie gehe es ja nicht darum, eine Kerze anzuzünden und mit der Gitarre fromme Lieder zu singen, sagt sie. Im Studium lernt sie, ihren Glauben zu befragen und Antworten darauf zu suchen, warum Menschen heute noch glauben können. Das entdeckt sie unter anderem bei dem berühmten Tübinger Theologen Eberhard Jüngel.
Ich weiß noch, als ich in der ersten Vorlesung bei ihm saß und dem abgespürt habe, das ist ein ganz schlauer Mann, der über alles nachdenkt und keine Angst hat, irgendeine Frage zu stellen. Und gleichzeitig konnte man spüren, der glaubt an Gott. Da hätte ich fast weinen können vor Glück, dass es sowas gibt, dass man das beides zusammenführen kann.
Auch als Kirchenpräsidentin will Christiane Tietz den Glauben zum Thema machen.
Also ich möchte gerne den Mut haben, in der Öffentlichkeit von Gott zu sprechen. Und zwar mit dem Akzent, dass ich von meiner eigenen Geschichte spreche, inwiefern mein Leben nur möglich war, weil ich mit Gott unterwegs bin oder weil der Glaube an Gott für mich tragend und wichtig ist.
Auf ihre neue Aufgabe freut sie sich. Ich habe aber auch großen Respekt, sagt sie. Die Kirchen schrumpfen, das Geld wird knapp, der Skandal des Missbrauchs lastet, die Kirchen verlieren in der Gesellschaft an Bedeutung. Ich bringe mutige Nüchternheit mit und warmherziges Augenmaß, sagt Christiane Tietz von sich selbst.
Und ich glaube letztlich auch, dass die Gesellschaft die Botschaft der Kirche braucht. Nämlich, du bist als Mensch nicht nur wertvoll, wenn du etwas leistest, sondern jeder Mensch ist wertvoll, weil Gott ihn annimmt, weil Gott ihn liebt. Und das ist was, was wir in unserer Zeit besonders brauchen.
Ihr erster öffentlicher Termin als neue Kirchenpräsidentin ist ein Vortrag in Darmstadt. Angefochtene Demokratie hilft nur noch beten, so der Titel. Wie ihr Vorgänger Volker Jung will auch Christiane Tietz das Amt auch politisch prägen. Weil es in der Demokratie um Menschenrechte und Menschenwürde geht, sagt sie, und weil die Demokratie der beste Weg ist zur Gerechtigkeit in einer Gesellschaft.
Die Forschenden sprachen von der Spitze des Eisbergs. Sie hatten in kirchlichen Akten Hinweise auf über 2000 Betroffene von sexualisierter Gewalt und über 1200 Beschuldigte in der evangelischen Kirche ermittelt seit dem Jahr 1946. Das war damals ein Schock, nicht nur für viele protestantische Christinnen und Christen. Ein Jahr nach dieser historischen Forumstudie, was ist seitdem geschehen? Wie steht es um die Aufarbeitung und die Beteiligung der Betroffenen daran? Michael Hollenbach berichtet.
Wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann Sie, die Sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten.
Das erklärte die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, bei der Vorstellung der Forumstudie in Hannover. Seitdem hat die Evangelische Kirche einiges auf den Weg gebracht. Das liegt auch an der Arbeit des Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt in der EKD. Nancy Janz ist Sprecherin der Betroffenen in diesem Gremium.
Ich sag mal, die Leitungsebene kommt an dem Thema einfach nicht mehr vorbei. Die Frage ist ja, wie wird es dann in einzelne Gemeinden, gesamtkirchliche Institutionen weitergetragen? Da muss man sehr deutlich sagen, da ist sehr viel Luft nach oben.
Die Synode der EKD hat im vergangenen November in Würzburg ein Paket aus 12 Maßnahmen beschlossen. So sollen finanzielle Anerkennungsleistungen für Betroffene einheitlich geregelt werden. In einem Kombimodell. Im Fall von strafrechtlich relevanten Taten sollen Betroffene 15.000 Euro erhalten, auch wenn die Tat rechtlich verjährt ist. Unklar ist kirchlicherseits derzeit noch, ob die Straftat nach heutiger Gesetzeslage oder zum Zeitpunkt der Tat beurteilt werden soll, was in vielen Fällen vermutlich zu weniger Zahlungen führen würde. Eine Position, die bei Kerstin Klaus, der unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, auf Kritik stößt.
Dann verliert Kirche in meinen Augen jeglichen Anstand bezogen auf das kirchliche Handeln und das Verständnis von Menschen und das Umgehens miteinander, wenn diese Maßstäbe angewandt werden. Ich kann das tatsächlich nicht nachvollziehen.
Der Schwerpunkt der Anerkennungszahlungen, so die EKD, liege aber bei einem individuellen Betrag. Für diesen Betrag soll es auch keine Obergrenzen geben. Ein Jahr nach der Veröffentlichung der Forumstudie zur sexualisierten Gewalt bleibt die Frage, wo steht die Evangelische Kirche heute? Dorothee Wüst sieht ihre Kirche auf einem guten Weg. Sie verweist vor allem auf das Maßnahmenpaket der EKD-Synode vom vergangenen November.
Was sicherlich ein dickes Brett ist und bleibt, ist das Thema Bewusstsein und Sensibilisierung. Also das wirklich ein Bewusstsein für dieses Thema, dafür, für Achtsamkeit im Umgang, dass das bis in den letzten Winkel unserer Kirchen tatsächlich, dass sich da was ändert. Das ist und bleibt eine Aufgabe, die sich über keinen Maßnahmenkatalog steuern lässt, sondern da müssen wir alle unseren Beitrag dazu leisten.
Der betroffene Jakob Feisthauer aus Niedersachsen, Mitbegründer der Initiative Vertuschung beenden, ist da skeptisch.
Insbesondere hat sich eine Sache seit der Forumstudie nicht verändert, das ist die Haltung. Die Frage, wie geht man mit dem Thema sexualisierter Gewalt um? Hat man ein Interesse daran, proaktiv für eine Aufarbeitung zu arbeiten? Oder möchte man dann tatsächlich doch am liebsten, dass alles unterm Teppich bleibt?
Für ihn steht fest, auch ein Jahr nach der Vorstellung der Forumstudie zur sexualisierten Gewalt bleibt noch viel zu tun für die Evangelische Kirche.
Ein Jahr nach der historischen evangelischen Missbrauchsstudie. Michael Hollenbach fasste zusammen, welche Maßnahmen die Kirchenleitungen ergriffen haben. In 4 Wochen sind Wahlen zum Bundestag in Deutschland. Wem soll man nun seine Stimme geben? Diese Frage dürfte derzeit nicht nur die sonst auch immer Unentschlossenen umtreiben. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren und nun hat die oberste katholische Laienvertretung, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, in einem eigenen politischen Prüfsteineprogramm Forderungen aufgestellt, die sie ins Pflichtenheft der politisch Verantwortlichen schreiben möchte. Kirsten Dietrich berichtet.
Bei der kommenden Bundestagswahl gehe es so grundlegend wie nie zuvor um das Fortbestehen der demokratischen Grundordnung, betont Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, ZDK.
Wir sind überzeugt, dass wir hier Haltung zeigen müssen. Für Menschlichkeit, für Hilfsangebote in Not, für ein Leben, das Entwicklungsmöglichkeiten für alle bietet.
Stetter-Karp warnt deshalb vor einer Politik, die zu einfache Antworten auf die komplexen Herausforderungen der Gegenwart sucht.
Für Katholikinnen und Katholiken ist handlungsleitend, dass die Wirklichkeit vielfältig ist. Also gilt es, den Menschen in seiner Personalität ernst zu nehmen und solidarisch zu handeln.
Was das bedeutet, buchstabiert das ZDK in seinen politischen Erwartungen für ausgewählte Politikfelder aus. In der Migrationspolitik fordert Marie von Manteuffel als Sprecherin für europäische Zusammenarbeit und Migration beim ZDK.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die Migrationspolitik als auch die Asylpolitik in Deutschland, aber auch in Europa, müssen dem Anspruch der Menschenwürde und der Menschenrechte genügen und fair gestaltet sein. Wir müssen wegkommen von einer getriebenen Spirale, die sich an einzelnen schrecklichen Vorkommnissen an Gewalt ausrichtet, sondern man muss schauen, wie man strukturell hier weiterkommt.
Generell gehe es um die Stärkung von Familien und um Bildungschancen für alle. Außerdem sei die Stärkung der Menschenwürde am Lebensanfang und Lebensende wichtig. Das ZDK fordert deswegen die Beibehaltung der bisherigen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch im § 218 und klare Gesetze für den assistierten Suizid. Dabei ist für die katholische Laienvertretung auch wichtig, wirtschaftliche Reformen im Blick zu behalten. Wer soziale Gerechtigkeit fordert, muss auch deren Finanzierung sichern, betont Michael Wedell, beim ZDK zuständig für den Sachbereich Wirtschaft, Soziales und Digitalisierung.
Die deutsche Wirtschaft muss zukunftsfähig bleiben, wettbewerbsfähig bleiben und klimaneutral werden. Klimaschädliche Subventionen müssen abgeschafft werden, vor allem dann, wenn sie nicht dem Gemeinwohl dienen. Und der Welthandel soll gerechter gestaltet werden. Dabei helfen effektive, nicht bürokratische, effektive Lieferkettenrichtlinien.
Das ZDK grenzt sich klar ab von Rechtsextremismus, von Rassismus und Antisemitismus. Seine politischen Erwartungen richtet es vor allem an Politik und Parteien, sucht darüber hinaus aber auch die Vernetzung mit weiteren zivilgesellschaftlichen Gruppierungen. Auch deshalb sei ein wichtiger Punkt in den politischen Erwartungen des ZDK, Ehrenamt und zivilgesellschaftliches Engagement verlässlicher zu fördern.
Soziale Marktwirtschaft und das gesellschaftliche Klima, das ist dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl wichtig, Kirsten Dietrich berichtete. Gemeinsam Gottesdienst feiern, das kennen evangelische und katholische Christen. Ökumenische Gottesdienste gibt es immer wieder. Zum Schulanfang, zur Kirmes, zum Erntedank. Gemeinsam Abendmahl feiern aber, da wird es schon schwieriger. Doch in Frankfurt haben jetzt einige katholische und evangelische Gemeinden wechselseitig genau dazu eingeladen. Anne-Kathrin Hochstrat war beim Gottesdienst in der katholischen St. Bernhardskirche dabei.
Eigentlich ist es eine ganz normale Eucharistiefeier in der katholischen Stadtkirche St. Bernhard im Frankfurter Stadtteil Nordend. Pfarrer Johannes zu Elz fängt aber ungewöhnlich an. Er begrüßt die evangelischen Gäste, die hier sitzen, und erklärt, wie das Abendmahl in diesem katholischen Gottesdienst abläuft.
Wenn Ihnen das Lebensbrot mit den Worten gereicht wird, der Leib Christi, dann mögen Sie Ihren Glauben daran bekennen und Amen dazu sagen. Sodann nehmen Sie den Leib des Herrn zu sich und treten nach rechts oder nach links weg.
Dass das überhaupt geht, ist aus katholischer Sicht gar nicht so einfach, denn in der katholischen Theologie ist der Wandlungsgedanke wichtig. Also, dass Brot und Wein tatsächlich in Leib und Blut Jesu Christi gewandelt werden. Wesentlich entspannter ist es für die evangelischen Christen. Thorsten Peters ist Pfarrer der evangelischen Gethsemane-Gemeinde und hier in der St. Bernhardskirche ausnahmsweise mal normaler Gottesdienstbesucher. Das hat er genossen, hat er mir erzählt. Für ihn ist es klar, dass es Unterschiede gibt. Aber jetzt, nach über 500 Jahren Reformation, sei es auch an der Zeit, auf das Gemeinsame zu schauen.
Ich denke, dass das Abendmahl oder die Eucharistie kein Grund ist mehr der Trend, sondern etwas, eine Art, eine Zeit ist, in der wir Gemeinschaft miteinander feiern. Das ist viel wichtiger.
Der evangelischen Seite falle das aber wohl leichter, sagt Stefanie Brauer-Noss. Sie ist in Frankfurt Prodekanin für das evangelische Stadtdekanat.
Ich glaube, wir sind als Protestanten geübter in der Pluralität des Abendmahlsverständnisses, weil es schon in der protestantischen Theologie unterschiedliche Auffassungen von Abendmahl gibt und damit wir immer auch in Gottesdiensten Menschen haben, die mit verschiedenen Perspektiven auf das Abendmahl schauen. Das ist in der katholischen Kirche anders. Da gibt es eine durchaus geschlossenere Lehre davon.
Trotzdem kann es funktionieren. Nach dem Gottesdienst ist Christiane Moser-Ex von der katholischen Stadtkirche jedenfalls zufrieden.
Es war eine schöne Atmosphäre, finde ich, gerade eben in diesem Teil des Gottesdienstes. Und ich finde dieses Schauen auf das, was uns verbindet und nicht so sehr auf das, was uns trennt, das ist was, was auch gesellschaftlich dran ist gerade. Und da sollten wir Christinnen und Christen Vorreiter sein.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Donald Trump ist kein Freund der leisen Töne. Er kommt eher laut polternd daher. Das Leise hat aber auch sein Recht. Introvertierte Menschen zum Beispiel müssen ihre Qualitäten nicht verstecken. Das Leise ist auch beruhigend, wie viele sogenannte Calm-Apps zeigen. Und das Leise ist als vornehme Zurückhaltung Teil guter Umgangsformen. In unserem Sonntagsthema bei Himmel und Erde versuchen wir heute angesichts der vielen lauten Populisten mal ein Lob des Leisen. Laute Menschen, die durch das Leben poltern und sich zur Geltung bringen, ob gelegen oder ungelegen, die können manchmal nerven. Die wirken ein bisschen ungehobelt und die haben vermutlich auch noch keinen Kurs bei Clemens Graf von Hoyos absolviert. Da kann man nämlich Manieren lernen. Er ist Knigge-Trainer für gute Umgangsformen und Vorsitzender der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Daniela Baumeister hat ihn gefragt, ist das Leise eigentlich auch eine Kategorie guter Umgangsformen?
Definitiv, und das direkt in mehrerlei Hinsicht. Zum einen kann man nämlich sagen, dass im Bereich der Umgangsform natürlich Rücksichtnahme eine gewichtige Rolle spielt. Und Rücksichtnahme bedeutet mitunter eben keine lauten Geräusche von sich zu geben oder zu erzeugen, genauso wie unangenehme Gerüche übrigens auch rücksichtslos wären. Und das aus dem Grund, man kann nicht einfach weghören oder eben im zweiten Fall wegriechen.
Worin zeigt sich denn dann in den Umgangsformen eine vielleicht dem Leisen korrespondierende Zurückhaltung?
Das ist eben der zweite Anknüpfungspunkt, den es gibt, und zwar die Contenance. Contenance bedeutet so viel wie eine taktische Überlegenheit in jeder Situation und gleichzeitig eben nicht im Affekt zu handeln. Die Emotion, die uns auffühlt, lässt uns dazu übergehen, vielleicht laut zu agieren, laut zu werden, die Stimme zu erheben, vielleicht voller Wut entbrannt auf den Tisch zu hauen. Und die Contenance verhindert genau das, weil ich eben diesen berühmten Raum zwischen Reiz und Reaktion nutze, um zu überlegen, wie ich denn eben ja ruhig und gelassen und vor allem auch sanftmütig handle.
Warum kommt es einem im Moment denn so vor, dass alle um uns herum, die etwas sagen wollen oder meinen, etwas sagen zu haben, es sei denn, ob in einem neuen Amt wie in Amerika oder im Wahlkampf bei uns, alle ziemlich laut wirken?
Das liegt mitunter wahrscheinlich daran, dass wir heutzutage um Aufmerksamkeit buhlen wollen. Ich glaube, dass es tief in unserer DNA verankert ist, dass jeder Mensch gesehen, gehört und verstanden werden möchte. Und mit der Flut an Informationen, den Videos, den Nachrichten, auch der Hysterie, die teilweise ja auch womöglich sogar berechtigt ist, ist es natürlich so, dass es sehr schwierig ist, sich Gehör zu verschaffen. Und nur wer aber gehört wird, kann auch verstanden werden. Und damit werden die meisten Leute lauter. Was womöglich aber auch genau kontraproduktiv wäre, weil meistens hört man besonders dann gut hin, wenn man leise wird.
Es gibt ja diese vornehme Zurückhaltung. Woher kommt dieser Ausdruck?
Das ist auch wieder stark verbunden mit der Contenance. Ja, anstatt dass man jetzt eben hier direkt sich seiner Emotion hingibt und seinen Gedanken freien Lauf lässt, und die hat jeder von uns, also sowohl Sie als auch ich und alle Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer, nimmt man sich eben zurück. Die Engländer sagen dazu, keep a stiff upper lip. Ja, man presst lieber mal kurz die Lippen aufeinander, dann kann man nämlich auch nichts sagen, bleibt leise. Und das ist eben diese vornehme Zurückhaltung. Und das Laute, das Vulgäre fällt zwar auf, aber das Elegante, womöglich auch leise, bleibt positiv in Erinnerung.
Ist das leise Sprechen dann auch eine Möglichkeit, sich vielleicht sogar mehr Gehör zu verschaffen?
Ich verwende das tatsächlich auch als eine schöne Dynamik und ein gutes Mittel in meinen Seminaren. Und wenn ich etwas wirklich Wichtiges zu sagen habe, dann sage ich immer, und jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Und dann weiß ich, dass die Aufmerksamkeit garantiert bei mir ist.
Das Sonntagsthema, ein Lob der leisen Töne. Die kommen, so sagt es unsere Interviewpartnerin Silvia Löken, häufig auch von leisen Menschen. Silvia Löken beschäftigt sich mit Persönlichkeitstypen, und da gibt es die Introvertierten und die Extrovertierten. Und in unserer Vorstellung übergehen die Extrovertierten die Introvertierten häufig, preschen mit ihrer lauten Art voran und setzen sich durch. Silvia Löken aber sagt, leise Menschen können besonders stark sein und damit vielleicht auf ihre eigene Art und Weise eben auch laut. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihr gesprochen.
Was macht denn einen leisen Menschen überhaupt aus?
Den leisen Menschen machen Unterschiede im Gehirn aus. Was Carl Gustav Jung noch gar nicht wusste, als er vor 100 Jahren diesen Unterschied prägte zwischen intro- und extrovertierten Menschen, war, wir können heute im Hirnscan nachmessen, was ein leiser Mensch ist. Jung hat damals gesagt, die Energie geht nach innen, und das kann man auch ungefähr so halten. Wir wissen heute, dass in verschiedenen Hirnregionen es dafür Möglichkeiten gibt, dass wir also weniger für die Stimulation nach außen empfänglich sind und lieber in einer Unterstimulation leben, dass wir Sicherheit eher schätzen als die Verlockungen des Lebens. dass wir mehr, dass es in uns mehr denkt, ständig laufend zwischen unseren Ohren ist immer Action. All das macht leise Menschen aus.
Gibt es eigentlich mehr Laute oder mehr Leise unter uns?
Also die meisten Menschen sind eher introvertiert oder eher extrovertiert, weil wir Mischungen sind aus Intro- und Extro-Eigenschaften. Und die Verteilung ist ungefähr ausgewogen. Die Evolution braucht also wohl beide.
Woran erkenne ich denn, ob ich jetzt extrovertiert oder introvertiert bin?
Also, Sie können natürlich meinen Test machen auf meiner Website, der ist barrierefrei. Ich kann mir verschiedene Fragen stellen, wenn ich keinen Test machen möchte. Zum Beispiel, welche Portion Eindrücke von außen passt für mich? Gehe ich abends nach einer Veranstaltung gern noch um die Häuser mit Kolleginnen und Kollegen? Liebe ich eher das Risiko oder liebe ich eher die Sicherheit? Wie leiste ich meine beste Arbeit, wenn ich in Ruhe bin und niemand stört mich? Oder leiste ich meine beste Arbeit, wenn um mich herum ein Summen ist und ich weiß, ich bin nicht allein? All diese Fragen können Ausschlüsse darüber geben, wie unser Hirn eigentlich funktioniert, ob das eher auf der Intro- oder auf der Extro-Seite ist.
Das heißt, es hat gar nicht so viel damit zu tun, ob ich gerne rede oder nicht?
Nein. Also ich bin ganz ausgeprägt introvertiert und ich habe einen schnellen Zugang zum Sprachzentrum. Deswegen halten mich ganz viele Menschen für eine Extrovertierte. Bin ich aber garantiert nicht.
Wenn es so laut ist in der Welt, müssen die Leisen sich dann anstrengen, um mit den Lauten mitzuhalten?
Die strengen sich ganz doll an, wenn sie versuchen, mit den Lauten mitzuhalten. Die Frage ist, ob das nötig ist. Was wir heute wissen aus der psychologischen Forschung ist, dass es weniger anstrengend ist, die eigenen Stärken zu stärken und die auch zu leben, weil ich die ja schon habe, als zu versuchen, irgendwelche vermeintlichen Defizite auszugleichen. Also wenn ich ein Gelände-Jeep habe, dann hat der besondere Stärken. Da muss ich dann nicht mit auf den Nürburgring. Und umgekehrt, wenn ich ein Ferrari habe auf dem Nürburgring, dann werde ich mit dem nicht Cross-Country fahren.
Haben denn die Leisen auch Schwächen?
Ja, also kein Licht ohne Schatten. Leise Menschen geben Extrovertierten oft den Eindruck, zum Beispiel, dass sie sie abtropfen lassen, weil sie unter zu starker Belastung von außen sehr oft sozusagen zumachen, also aus der Kommunikation rausgehen zum Beispiel. Oder sie werden oft wahrgenommen als passiv, wenn sie keine Lust haben, um Aufmerksamkeit zu rangeln. Also das große Beispiel, in dem sich wahrscheinlich ganz viele wiederfinden, in einer Gruppensituation wie in Meetings, ne? Da ist es ja oft so, dass die Extros die Show machen und die Intros haben irgendwann keine Lust mehr, wenn nicht darauf geachtet wird, wer reden will und auf Redezeiten und Unterbrechungen, die haben dann keine Lust, sich zu beteiligen. Und dann gibt es leicht so eine Polarisierung und dann halten die Extros die Intros für Leisetreter und passiv und gleichgültig und die Intros halten die Extros für Heißluftgeräte, die viel heiße Luft absondern, ne? Wie im Föhn. Das kann man aber, wenn man weiß, wo die Stärken und die Hürden liegen, kann man das sehr, sehr gut regulieren.
Was können denn die Lauten von den Leisen lernen?
Was ich oft beobachte, wenn ich Teams begleite, dass gerade die leisen Menschen oft Felsen in der Brandung sind in Teams. Und ich denke, wir sind uns einig, dass wir in ziemlich bewegten Zeiten leben. Und ein Mensch, der das Vertrauen der Gruppe genießt, zu dem die Menschen kommen, der in Ruhe zuhören kann und auch als vorgesetzte Person mit ruhiger Hand lenken kann, statt ständig aus einer Torte zu springen, das ist doch großartig. Und nicht zuletzt, wenn wir mal Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger durchzählen, da stelle ich mal die Hypothese auf, es gibt mehr leise Menschen als Extrovertierte in der Runde.
Leise Menschen, warum Introvertierte sich nicht verstecken brauchen. Das war ein Gespräch mit Silvia Löken über ihr Buch Leise Menschen. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.